NDR Info. Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Juni 1955. Der Todestag des Malers und Grafikers Max Pechstein.
Krachen des Pinsels, Wühlen in Farben.
Der Maler Max Pechstein ist glücklich. Vor der Leinwand zu stehen, ist das Beste, was er sich überhaupt vorstellen kann.
Ich kaue die Luft und möchte die Pinsel zerbrechen vor Wonne des Schaffens.
Das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er war jung und auf dem Sprung in die große Karriere, kraftvoll und selbstbewusst. Doch zwischen dieser bis zum Bersten mit Energie gefüllten Zeit und seinem Tod lagen zwei Weltkriege, der Verlust seiner künstlerischen Heimat und die Zerstörung von Hunderten seiner Bilder. Max Pechstein starb am 29. Juni 1955, heute vor 65 Jahren, ein kranker Mann, von dessen alter Kraft nur wenig geblieben war. Doch bis zum Schluss suchte er, was seinem Leben Sinn gab, und Heiterkeit.
Ich möchte meiner Sehnsucht nach beglückenden Erlebnissen Ausdruck geben. Ich will nicht, dass wir uns immer leid tun.
Es begann 1906. Ein junger Mann stand in der internationalen Kunstausstellung in Dresden und fluchte. Er hatte ein Deckengemälde beigesteuert, modern und spektakulär, mit wunderbar glühend roten Tulpen.
Doch als ich vor der Eröffnung hinging, sah ich mit Entsetzen, dass man das brennende Rot durch graue Spritzer gedämpft, ernüchtert, die im Normalgeschmack angepasst hatte.
Neben ihm plötzlich ein anderer junger Mann, der in seine Schimpfkanonade einstimmte, der Maler Erich Haeckel.
Beglückt entdeckten wir einen restlosen Gleichklang im Drang nach Befreiung, nach einer vorwärtsstürmenden, nicht durch Konvention gehemmten Kunst.
Erich Haeckel schleppte Max Pechstein mit zu seinen Freunden, alle Mitte 20, die sich 1905 zu einer Künstlergemeinschaft zusammengeschlossen hatten, der später legendär gewordenen Brücke. Nun wurde auch Pechstein aufgenommen, der zweite Wendepunkt in seinem Leben. Der erste war für den Arbeitersohn, der 1881 im sächsischen Zwickau geboren wurde, der Eintritt in die Dresdner Kunstakademie gewesen. Seine Eltern hatten noch auf einer soliden Ausbildung als Dekorationsmaler bestanden, zur Sicherheit.
Für den jungen Pechstein muss Dresden so eine Art Erweckungserlebnis gewesen sein.
So die Kunstwissenschaftlerin Aya Seuker, Professorin am Berliner Bard College.
Er kommt dorthin in die Stadt und alles riecht nach Aufbruch. Das Studium an der Kunstakademie ist lange nicht so verstaubt, wie das später gerne im Gegensatz zum Aufbruch des Expressionismus dargestellt wird.
Sein Professor Otto Gußmann gehörte der Reformbewegung an, für die Kunst und Leben eins waren.
Das ist ganz entscheidend auch für Pechsteins späteres Kunstschaffen. Er war ja nicht nur ein freier Maler, der Grafiken und Aquarelle und Ölgemälde geschaffen hat in großer Zahl, sondern er hat ja auch Zeit seines Lebens sich kunstgewerblich betätigt, etliche Glasfenster geschaffen, Mosaike, Treppenhäuser ausgemalt. Und dieser ganzheitliche Anspruch ist etwas, was ohne seine Dresdner Ausbildungszeit undenkbar wäre.
Und nun die Brücke. Neben Erich Haeckel und Max Pechstein noch Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Bleil. Alle vereint in dem unbändigen Willen, einen neuen Stil durchzusetzen. Explosive Farbigkeit, starke Konturen, kaum Details, aber expressive Ausdruckskraft. Anreger waren zum Teil die französischen Avantgardisten wie Gauguin, Cézanne, Matisse, Van Gogh. Als Max Pechstein den sächsischen Staatspreis erhielt, investierte er deshalb das Geld in Reisen, hin zu den Quellen, nach Italien, nach Paris.
Die ersten Monate des Jahres 1908 waren in erster Linie geprägt von finanzieller Not und von Einsamkeit. Ja, ihm fehlte das Französisch, um sich tatsächlich zu integrieren in die einheimischen Künstlerkreise. Und er verbrachte viel Zeit alleine, er besuchte die Galerien und die Kunstsalons.
Doch vieles davon war auch schon in den modernen Galerien Berlins zu sehen. Einer der Gründe, dass Pechstein sich nach seiner Rückkehr in der vibrierenden preußischen Hauptstadt niederließ. Pechstein machte sich bald einen Namen. Sein Atelier wurde Treffpunkt auch der Brücke-Freunde Heckel, Kirchner, die ihm später nach Berlin folgten. Sie engagierten sich in der Berliner Sezession, einer progressiven Künstlervereinigung, stritten heftig über Form und Ziel der modernen Malerei, über Impressionismus und Expressionismus, spalteten sich ab in die neue Sezession, doch auch da wieder Streit, wohl auch Neid und Konkurrenz.
Das unerbittliche Berlin zwang jeden von uns, sich auf eigensten Wegen durchzuschlagen, sodass sich unser Zusammenleben lockerte.
Die Brücke-Mitglieder versprachen sich nur noch gemeinsam auszustellen. Pechstein hielt sich nicht daran und wurde ausgeschlossen.
Für Pechstein ist dieser Ausschluss aus der Brücke-Gemeinschaft im Mai 1912 wohl eher so eine Art Befreiungsschlag. Pechstein kann sich in der Berliner Kunstszene selbstständig behaupten. 1913 wird er von Wolfgang Gurlitt, einem der angesagten Galeristen in der Stadt, unter Exklusivvertrag genommen und hat finanziell für die nächsten Jahre eine Art der Sicherheit.
Freiheit und doch Sicherheit, ein Traum. Außerdem hatte der Maler einen Ort entdeckt, der für viele Jahre seine künstlerische Heimat werden sollte, das Fischerdorf Nidden an der Kurischen Nehrung.
Ich zeichnete und malte die Dünen, das Meer, die Wellenlinien, die schäumende Gischt, die rudernden, gegen die Elemente ankämpfenden, über den Strand trottenden, netzflickenden oder im Rettungsboot dahinjagenden Fischer, die ruhenden Kähne mit ihren steilen Masten, Wolken und Sturm.
Damals entstanden viele seiner berühmten, explosiv farbigen, bewegten Gemälde. Landschaften satt und grün, das Wasser dunkel, violett, blau, darin Menschen flächig, die vollen Körper umrandet von schwarzen Linien, die ihnen Halt geben, sich gegen die Weite und die Kraft der Natur zu behaupten, viele Porträts. Und immer wieder sein mädchenhaftes Modell Lotte Caprolat, die 1911 seine Frau wurde. Es war Max Pechsteins produktivste, seine expressionistische Phase. So erfolgreich, dass sein Galerist Gurlitt ihm das Geld vorschoss für eine Reise in die Südsee. Der französische Maler Paul Gauguin hatte mit seinen Bildern aus Tahiti einen wahren Südsee-Boom ausgelöst. 1914 brachen auch Pechstein und seine Frau auf nach Palau, einer deutschen Kolonie. Grandiose Exotik, ursprünglich und fern aller zerstörerischen Zivilisation.
Eine Natur von unerhörter Pracht umgibt mich. Üppigkeit des Wachstums ohnegleichen. Traumhaft ist der Urwald mit seinen Lianen, Orchideen, Kallas und hohen Farnwedeln. In solcher Natur wachsen schlanke, bronzene Gestalten in göttlicher Nacktheit.
Er schwelgte und schwärmte, blind für die andere Realität. Die ausgemergelten Gestalten der Zwangsarbeiter, die brutale koloniale Ausbeutung durch die deutschen Besatzer. Und dann das Desaster. Im November 1914 wurde Palau von den Japanern besetzt. Die Pechsteins konnten in die USA entkommen, dann mühsam zurück nach Europa, hinein in das Grauen des Ersten Weltkriegs. Der Maler wurde Soldat. Aya Soiker.
Eine traumatische Zeit an der Westfront, die Pechstein künstlerisch so gut wie gar nicht thematisiert.
Es war ein dicker Strich, den der Schützengraben durch mein Leben gezogen hat.
Er zog sich zurück in seine Erinnerungen an die Südsee, malte nach Skizzen jetzt die Bilder, die er dort nicht malen konnte oder die zerstört worden waren.
Tatsächlich erfüllen dann diese Südseegemälde, die 1917 und 18 geschaffen werden, im kriegsmüden Berlin eine zentrale Funktion, einen Eskapismus, eine Welt aufzuzeigen, die von diesen Materialschlachten völlig unberührt ist.
Mit diesen Ölgemälden katapultierte sich Max Pechstein wieder mit an die Spitze der erfolgreichen Künstler. 1928 sprach er selbst über seine Kunstauffassung, die älteste Tonaufzeichnung eines Malers zu diesem Thema.
Es wurde behauptet, dass der Expressionismus tot sei. Nicht wir waren es, welche unsere Art zu malen diesen Namen gaben. Es ist Notwendigkeit in uns. Diese zwingt uns so und nicht anders zu arbeiten und nicht die Sucht, etwas Neues zu schaffen, war und ist der Grund der Art unseres Malens, sondern der Wunsch, ein voll erfülltes Leben zu gestalten.
Doch Pechsteins Bilder wurden insgesamt gefälliger, weniger fordernd expressiv, selbst die vom Meer. Nidden gehörte nach dem Krieg nicht mehr zum Deutschen Reich. Er suchte sich einen neuen Ort zum Malen, fand ihn 1921 im Pommerschen Leber und traf dort auch auf die blutjunge Martha Möller, seine zweite Frau. Er war 40 Jahre alt, dynamisch und kraftvoll.
Gedrungen, muskulös, mit festen, seiner Beine sicheren Schritten, mit Händen, die Kantiges anpacken konnten.
Im linken Mundwinkel immer und überall eine hängende kurze Pfeife. Sein Enkel Alexander Pechstein.
Anders als seine körperliche Größe habe ich eher seine Leibhaftigkeit und seinen Humor wahrgenommen. Und dann dieses ständige Hantieren mit seiner Pfeife, die immer irgendwie mit Tabak und Feuer versorgt oder auch gereinigt werden musste.
Doch dann 1933 wieder ein großer Einschnitt, die Nationalsozialisten und ihr Umgang mit der Kunst.
Max Pechstein hat nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 gleich zwei Probleme. Zum einen wird er aufgrund seines Namens irrtümlich für jüdisch gehalten. Selbst Emil Nolde, sein ehemaliger Brücke-Kollege, denunziert ihn als jüdisch und Pechstein muss als einer der ersten Künstler im Sommer 1933 schon einen Aria-Nachweis erbringen.
Zum anderen misstraute man ihm als angeblich links.
Er hat sich politisch an sich nicht engagiert, aber er hat sich für die Kunst und seine Künstlerkollegen und so weiter, da hat er sich engagiert. Er war ja da in der Novembergruppe drin, war im Arbeitsrat für Kunst und so.
Sodass er für einige als Teil einer jüdisch-bolschewistischen Kunstverschwörung gilt.
Widersprüchlich auch die Beurteilung seiner Kunst. Seine Fischer- und Meeresbilder zeigten angeblich unverfälschtes völkisches Leben. Seine expressionistischen Werke dagegen wurden als entartet diffamiert, abgehängt, zum Teil zerstört. Max Pechstein selbst hielt sich vorsichtig bedeckt. Er war kein Nazi, aber auch kein innerer Emigrant. Er lavierte sich einigermaßen durch, konnte auch arbeiten und, das war ihm wichtig, dadurch seine Familie ernähren.
Er hatte zwei Frauen und er hatte zwei Söhne. Nicht? Die erste Ehe, das war mit Lotte Caprolat. Und daraus kam dann der Sohn Frank, mein Vater. Und in der zweiten Ehe mit Martha, da kam dann der zweite Sohn Max Konrad, mein Onkel.
Max Pechstein wurde kurz eingezogen, geriet ebenso kurz in Gefangenschaft, konnte aber gleich nach Kriegsende zurück ins verwüstete Berlin, stand fassungslos vor seinem völlig zerstörten Atelier, alle Werke darin verbrannt. Doch bald war er wieder Teil der Kunstszene, wurde erfolgreich und anerkannt, bekam eine Professur an der Hochschule für bildende Kunst mit Ehrungen überhäuft. Doch seine Werke hatten an Kraft und Farbe verloren. Die Kunsthistorikerin Aya Soika.
Wenn wir uns seine Werke anschauen in den letzten 10 Lebensjahren, dann sind die ja eine Art nostalgischer Rückblick im Prinzip auf seine Karriere, auf sein Frühwerk. Viele Gemälde, die zerstört worden waren im Zweiten Weltkrieg oder die verschollen sind, die malt er wieder neu.
Er schrieb seine Erinnerungen, besonders über die Brückezeit, seine künstlerisch wichtigste Phase.
Es sind ja interessanterweise die Werke aus den Jahren 1909 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die auch größtenteils in Museen anzutreffen sind und die auf dem Kunstmarkt die höchsten Preise erzielen.
Doch Max Pechstein ließ sich nicht beirren. Er malte weiter, wenn auch schwer krank, blieb lebensbejahend und gesellig bis zu seinem Tod im Juni 1955. Enkel Alexander Pechstein.
Ich habe sehr früh in meinem jugendlichen Alter mitbekommen, wie wichtig es meinem Großvater war, dass er einen sehr starken Drang hatte, künstlerisch zu arbeiten. In welcher Technik auch immer, Zeichnung, Aquarelle, Grafik, Ölbilder. Für ihn war künstlerisches Schaffen, und das hat er selber immer so genannt, das war Arbeit. Wenn er zum Malen ging, ich gehe arbeiten.
Malen ist ein verdammt feines Laster.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Max Pechstein, der am 29. Juni 1955 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.